Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Hi Judith.
Hi Jan. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu hören.
Ebenso. Es sieht ja mittlerweile so aus, dass wir 63 Folgen haben, was wir zu Anfang nicht gedacht hätten. Das ist aber jetzt sind wir an diesem Punkt und wir finden, es wird Zeit, ein bisschen was zu verändern.
Das stimmt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass diese 63 Folgen so gut waren, dass wir dort ein Best-of rausmachen können. Wir werden euch in den nächsten Wochen unsere Lieblingsfolgen in knackiger Form präsentieren. Die wichtigsten Fragen haben wir nochmal rausgeschnitten. Und wir haben heftig gelacht und haben uns auch über das ein oder andere wirklich nochmal gewundert. Vielleicht geht es euch auch so.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bio für die Ohren mit Martin Feil.
Hallo zusammen.
Martin ist ja unser Obst- und Gemüse-Fachberater beim Unternehmen Weiling. Und wir testen uns hier gerade durch unser Wurzelgemüsesortiment. In der ersten Folge haben wir über die Möhren gesprochen, haben hier rohe Sorten, die Sorten in roh und gedünstet verkostet. Das war ganz hervorragend und immer noch lecker. Können wir weiterhin empfehlen, euch da mal durchzutesten und kommen jetzt zu den Pastinaken und Wurzelpetersilien.
Ja, zwei Sachen, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Und wir können jetzt gleich mal den Test machen, ob ihr das auseinanderhalten könnt. Hier vorne, die etwas
gestauchte, bisschen bauchige Variante,
ja, nett umschrieben.
Die sich nach unten hin verjüngt, ist eine Pastinake, also oben sehr...
Perfekt. Na? Perfekt, immer zu erkennen an dem Kragen hier oben, eine leichte Einziehung.
Ah, okay.
Die Wurzelpetersilie, wie ihr hier auf der anderen Seite sehen könnt, die wächst immer so gerade oben raus. Also die Pastinake hat immer eine kleine Einziehung bei dem Grün.
Ach.
Erkennt man im Anschnitt auch sehr schön. Oftmals ist dann noch kleine Schmutzablagerung oder restliche Erdanhaftung hier vorne zu erkennen. Das ist bei der Wurzelpetersilie sehr selten. Wenn man genau hinguckt, sind sie oft auch ein wenig gelblicher als die Wurzelpetersilie oder Petersilienwurzel, die oftmals weißlicher erscheint.
Und viel länger und viel größer und viel
nicht
dünner.
Immer. Also manchmal, also ich könnte dir auch welche nebeneinander liegen, da kann man weder von Größe noch von Länge noch von Form unbedingt von einem aufs andere schließen. Es ist schon sehr unterschiedlich. Aber wir müssen sie halt unterscheiden können. Wir müssen sie auch im Laden auseinanderhalten können und zu Hause und beim Einkauf vor allen Dingen auseinanderhalten können. Denn Judith, was fällt dir zu Pastinake ein als erstes? Wer benutzt Pastinaken? Wer kauft Pastinaken?
Ich zum Beispiel.
Du
machst du zum Beispiel Ofengemüse damit?
Ofengemüse, gut. Lecker. Nein, ich wollte auf was anderes hinaus und zwar auf die junge Mutter. Gerade die junge Mutter mit dem ersten Kind geht in den Bioladen und kauft sich Pastinake.
Ich dachte Steckrüben. Ja,
nein, Pastinake. Keine Steckrüben. Steckrüben haben viel zu viele Inhaltsstoffe, viel zu viel. Pastinake ist fein, ist mild, ist süßlich. Das ist so die erste Gemüsebeikost, die es dann nach den Breichen gibt, ist Pastinake. Weil Pastinake wirklich ganz mild ist, süßlich schmeckt, weich ist schnell und keine großen Fremdgeschmäcker oder große Irritationen für das kleine Kind enthält. Deshalb ist Pastinake so beliebt. Der andere Kamerad hier vorne, die Petersilienwurzel oder Wurzelpetersilie, ist das geschmacklich das genaue Gegenteil von der Pastinake. Hier haben wir Senföle, hier haben wir noch ein paar kleine Schwefelölverbindungen drin. Richtig intensiver Geschmack. Das ist so geschmacklich so in die Richtung Sellerie einzuordnen. Also das gibt ordentlich PS, das ist fast schon Gewürz und nicht nur Gemüse. Und da ist richtig, richtig intensiv Aroma drin. Und so ein kleines Baby, was einen lupenreinen Wurzelpetersilie-Brei vorgesetzt und angefüttert bekommt,
bringt ihn auch wieder direkt raus.
Ja, wird auf jeden Fall in nächster Zeit nicht so besonders davon angetan sein, wieder mit diesem Brei verwöhnt zu werden.
Okay.
Also deshalb wichtig, die beiden Sachen auseinanderhalten zu können. Aber vielleicht können wir ja mal anfangen mit der leckeren...
Das war hier vorne beim anderen...
Pastinake! Knackfrisch.
Darf ich euch was auf euren Teller kredenzen?
Ich bitte darum.
Ja. Sehr gerne.
So, welches war es denn jetzt, die Pastinake? Ne? Halt! Ja, da sind wir der Sache schon sehr, sehr nah.
Okay. Lecker. Köstlich, um mal ein anderes Wort zu nennen.
Also sehr feiner Geschmack, ganz, also wenig, wenig was irritiert. Es ist ein fein, mild. Früher war das absolutes Grundnahrungsmittel. Also früher heißt, wir hatten ja in der letzten Folge schon davon gesprochen, wie lange es die Möhre bei uns schon gibt. Mhm. Die Pastinake war schon weit vor der Möhre verbreitet. Also das war, seitdem die Menschen sesshaft geworden sind, kurz danach sind solche Wurzeln Lebensmittelbestandteil geworden. Und die Pastinake ist so der Klassiker der eurasischen Urbevölkerung. Also diese Sammelfrüchte gab es schon immer. Irgendwann wurden sie dann nicht nur gesammelt, sondern auch angebaut. Und das ist ein absoluter Klassiker gewesen. Wurde dann verdrängt durch Kartoffeln und durch die Möhre. Ist nicht zuletzt der Biobranche zu verdanken, dass sie überhaupt noch überlebt hat und jetzt wieder eine richtige Renaissance erlebt, so seit ja, ungefähr 10, 15 Jahren. Also in Skandinavien war sie immer noch beliebt oder war sie die ganze Zeit durch beliebt. In England auch deutlich beliebter als bei uns in Deutschland. Bei uns war sie wirklich verdrängt, hat ein richtiges Nischenprodukt. Ist aber jetzt wieder wirklich im Kommen und ich denke vom Geschmack her spricht das für sich, das ist ein wirklich feines Wurzelgemüse, was ja seine Daseinsberechtigung hat, die schönen, intensiven, nein, nicht ganz intensiv ist falsch, aber einen sehr, sehr, sehr feinen, schönen Geschmack hat, nicht intensiv, einen feinen, schönen Geschmack hat, der sich auch von ganz klar von Möhre und von anderen Sachen unterscheidet, gefällt mir persönlich sehr gut.
Ich sag mal, da reicht es jetzt auch, die kurz anzubraten und ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und dann hat man das schon alles.
Ja, zusammen, aber das ist, da geht also vieles. Also da kann ich einen Brei draus machen oder Pastinakenstampf oder wie wir es hier haben, einfach vom Blech. Oder auch meinetwegen beim Braten mitgegart, wenn ich Rouladen mache oder wenn Pulled Pork mache, was ja auch schwer angesagt ist, dann in der Garzeit einfach ein paar Pastinaken mit reinlegen. Die lassen sich hinterher wunderbar, die sind hinterher ganz fein, ganz zart schmelzend, haben natürlich dann den Geschmack angenommen von dem Fleisch hauptsächlich, mit dem sie zusammen gegart werden. Aber das ist auch eine sehr schöne Ergänzung im Wurzelbereich.
Muss ich irgendwas bei der Lagerung beachten, bei der Pastinake?
Lagerung ähnlich wie bei der Möhre. Also wirklich zu Hause, im Kühlschrank. Alles, was in der Erde gesteckt hat, in dem Bereich, mag es auch wirklich gerne kalt. Also kalt, feucht, dunkel. Gemüsefach
vom Kühlschrank ganz nach unten.
Im Kühlschrank ganz nach unten ins Gemüsefach ist es perfekt. So 0 bis 2 Grad wäre eine tolle Lagertemperatur, wenn es ein bisschen feucht ist dabei. Entweder ein feuchtes Zeitungspapier eingeschlagen.
Kann ich die Schalen eigentlich alle irgendwie auskochen und so und da noch in einem Gemüse?
Ja, man kann es einfach mitessen. Man muss das nicht schälen.
Ach so?
Schruppen oder Schrappen, wie die Großmutter das gemacht hat. Also dieses Schrappen klingt ein bisschen blöd. Einfach mit der Rückseite des Messers, der Messerklinge, mit dem Rücken der Messerklinge. So, die Schale abschrappen, dann hat man nur ganz, ganz wenig Reste, weil bei dem Schälen, selbst mit dem Sparschäler...
Ja, ist also viel weg, genau.
Gemüsebürste, ab in den Bioladen, die Gemüsebürste erwerben, abbürsten und komplett verwenden.
Natürlich dabei noch eine Pastinake kaufen und dann...
Was willst du sonst abschrauben?
Möhren ließen sich auch hervorragend abschrauben.
Ja, toll.
Ja.
Das heißt, Wurzelgemüse... wächst im Boden, mag es kühl.
Kalt lagern, kalt, dunkel, feucht lagern. Das ist auch im Prinzip das, wo der Profi das lagert im Lager.
Lecker zu Petersilienwurzel, Wurzelpetersilie?
Ja, gehen wir gleich zum Doppelgänger oder Fast-Doppelgänger.
Ja, okay. Also
ja, hier vorne gleich direkt daneben auf dem Teller Wurzelpetersilie oder Petersilienwurzel. Wenn ihr es probiert, ein ganz anderer Schnack, wie man im Norden sagen würde. Also da ist richtig, das schmeckt sogar so Wumms vielleicht dahinter. Schon ein bisschen, ja, Wumms dahinter, schmeckt schon ein bisschen Richtung Steckrübe oder Richtung Sellerie, also mit ganz anderen Hintergrund an Senfölen, an ätherischen Ölen. Auch von den Inhaltsstoffen ist da eine ganze Menge drin, da ist eine ganze Menge Vitamin C drin. Nicht so viel wie in den Blättern. Die Blätter enthalten noch deutlich mehr Vitamin C als die Wurzel, aber es ist eine ganze Menge Vitamin C drin und der Gehalt an Eisen macht das Vitamin C auch sehr schön verfügbar bei der Petersilienwurzel oder Wurzelpetersilie. Ist auch verwandt mit der Blattpetersilie, allerdings ist es schon eine andere Art. Also wir müssen jetzt nicht im Garten, wenn ich Petersilie gesät habe, nach dieser Wurzel suchen. Die Wurzel ist ausgesprochen klein, aber es ist die gleiche Familie. eng miteinander verwandt. Das Grün lässt sich allerdings genauso verwenden wie glatte Petersilie. Petersilie ist aber ausschließlich glatt bei der Wurzelpetersilie. Also es gibt kein krauses Grün bei der Wurzelpetersilie, sondern das ist immer glatt.
Gehen wir weiter zum nächsten, würde ich sagen.
Ja, was haben wir denn hier noch auf dem Teller liegen? Dann nehmen wir doch mal da diese gelbe Beete. Gelbe Beete, das ist so ein guter Anfang.
Danke sehr.
Hier. Gelbe Beete hat der Kai mir auch ein tolles Rezept gegeben. Und zwar gelbe Beete Parmesan Crumble. Oh. Leute, ich glaube, das wird euer neues Lieblingsrezept nach der Fastenzeit.
Das klingt doch ausgesprochen spannend. Wow. Vor allem, weil ich Crumble ja immer noch anders kenne.
Mhm. Mit Thymian, Fenchelsaat und so. Also es hört sich ganz, ganz toll an. Werde ich auf jeden Fall nachkochen. Wow.
So, auch bei der Beete gibt es natürlich die Variante, dass man das lecker roh essen kann. Und wie ihr schon geschmeckt habt, schmeckt eindeutig nach Beete. Mhm. Aber es fehlt so ein bisschen der erdige Geschmack. Also es ist nicht ganz so erdig, nicht ganz so kräftig wie die rote Beete.
Aber das ist schon...
Ja, also die Verwandtschaft lässt sich nicht leugnen, auf gar keinen Fall. Aber es ist die mildere Variante. Wem die rote Beete zu fies ist, der kommt hiermit schon ziemlich gut klar.
Aber hier auch ganz klar zu sagen, Schale kann man so mitessen, ne?
Schale kann man mitessen, natürlich, selbstverständlich. Einmal kurz gebürstet oder abgewaschen, das reicht. Schale kann man ganz prima mitessen. Als kleine Empfehlung so für die Optik, wenn man einen Laden hat oder wenn man es kurz aufhobeln möchte und dünne Scheiben hobeln möchte, ist dieser Schnitt tatsächlich, dass man es horizontal schneidet. Mhm. Also kein Vertikalschnitt. Wenn ich es horizontal schneide oder hoble, habe ich einfach dieses wunderschöne geringelte Bild. Ich sehe diese Kreise, diese konzentrischen Kreise, die daraus entstehen, dass sich da der Holzmantel und Bastmantel, nennt sich das, abwechseln. Innen drin, das bildet diese Kreise da drin. Kann man bei der roten Beete auch erkennen. Aber bei der gelben ist es ein bisschen schöner, weil diese hellere Struktur da schön zu sehen ist. Es ist wirklich eine vielseitig verwendbare Wurzel. Und wie gesagt, wer die rote Beete nicht ganz so gerne mag, weil es doch zu kräftig, zu erdig ist, ist das eine schöne Alternative. Es gibt aber noch eine weitere Alternative auf dem unteren Tablett.
Ich gehe wieder an die Gabel. Hier die Ringelbeete, oder wie heißt das?
Ringelbeete, oder die Sorte heißt, glaube ich, Tondo di Chioggia. Die gelbe Beete war übrigens, das war, glaube ich, Burpees Golden heißt die Sorte. Und hier vorne Tondo di Chioggia. Optisch noch schöner. Hier vorne hat sie schon ein bisschen von der schönen Optik verloren durch das Garen, wenn ihr die gleich nochmal probieren möchtet. Hier müsstet ihr allerdings schälen, die hat noch ein klein bisschen Erdanhaftung. Ist es noch deutlich intensiver. Das Rot und das Weiß, da ist schon der rote Farbstoff wieder dieses, was wir vorhin auch schon hatten, das Anthocyan, der gleiche Farbstoff. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht bei der letzten Folge mit der Möhre. Auch bei der gegarten Möhre ist es so langsam bei der Purple Haze oder Lila Luda.
Ja, Lila Luda.
Ist es so langsam in das Orange übergegangen, der dunkle Farbstoff ist der gleiche Farbstoff hier auch. Und hier ist es halt in Zusammensetzung mit dem Weiß und bei der gegarten Variante hier vorne sieht man, dass das Weiß langsam auch rosafarben wird. Und vom Geschmack
toll.
Noch deutlich weniger erdig, ein bisschen milder. Also noch milder als die gelbe Beete. Aber wenn ich sie roh esse, hat sie noch ein bisschen Schärfe. Also diese noch ein paar Senföle, wie bei den Radieschen zum Beispiel. Leicht scharf. Nimm dir mal was, müsstest aber schälen, weil noch ein bisschen Erde dran ist.
Okay. So. Das ist
Danke sehr. Aber die Schärfe kommt auf jeden Fall rüber.
Es ist nicht doll scharf, aber es ist eine leichte Schärfe. Es ist vielleicht auch ein bisschen kratzig. Also ich würde diese Variante, oder nicht, ich nehme sie hauptsächlich gegart, weil ich den Geschmack feiner finde, weil er schöner rauskommt. Judith, bist du irritiert?
Hat mich nicht so überzeugt. Also ich finde sie gedünstet, finde ich sie super. Roh würde ich sie nicht essen.
Ja, geht mir ähnlich.
Die gelbe fand ich gut. Die würde ich vielleicht auch als Salat oder irgendwie sowas machen.
Und zu meiner Lieblingsbeete kommen wir, glaube ich, gleich, ne?
Ja, die rote Beete.
Die rote.
Aber mit dieser Beete generell, auch mit der, wenn sie gegart ist, geht damit alles. Also es gibt so ein paar tolle Salatvarianten. Ja. Mit so einem feinen Blattsalat oder einem Wildkräutersalat, ein bisschen Honig, Balsamico-Dressing, ein paar Nüsse dazu, Walnüsse oder ja, Walnüsse eigentlich am schönsten und dann ein bisschen gebratener Ziegenkäse. Das ist schon eine ganz feine Variante, rote Beete, gelbe Beete oder Ringelbeete zu essen.
Okay, jetzt rote?
Jetzt rote.
Rote Beete. Was gibt's dazu zu sagen? Also, entschuldige, jetzt ist sie nahezu, also in der Steigerung nahezu scharf oder wie soll ich das bilden? Also sehr geschmacksintensiv gegenüber den anderen.
Ja, ist die intensivste. Mhm. Ist die intensivste, obwohl die jetzt nicht so erdig schmeckt, wie sie öfter mal rüberkommt, also gerade im Roh. Wenn ich sie roh esse, ist sie deutlich erdiger, als wir sie im Moment haben. Ist doch sehr, sehr mild. Was kann ich dazu sagen? Ist eine sehr verbreitete Pflanze in gesamt Mitteleuropa bis in den Osten hinein. Ist eine Pflanze, die uns vielleicht noch viel öfter über den Weg läuft demnächst, weil sie eine sehr, sehr lange Wurzel ausbildet und sehr trockenresistent ist. Also auch in diesen Sommern ist die wächst die Beete relativ gut, ohne dass sie bewässert werden muss. Vielleicht kommt uns das aus diesem Grund noch ein bisschen öfter auf den Tisch. In Osteuropa auch beheimatet, von Soljanka bis zum Borsch als Pickel, als Mixpickel, also sauer eingelegt. Wenn ich sie zubereite, wenn ich sie kochen möchte, definitiv nie vorher schälen, sondern immer die ganze Beete mit der ganzen kleinen Wurzel, also alles, was da ist, alles, was dran ist, kochen. Die Stichprobe hier in der Kartoffel, ob sie weich ist.
Mit allem, was dran ist?
Mit allem, was dran ist, kochen.
Ach so.
Dann wird das Wasser total weniger rot und hinterher kann ich sie ganz leicht schälen. Also manchmal reicht es tatsächlich, sie entweder mit der Hand, kann auch Handschuhe anziehen, aber wenn man sich direkt hinter die Hände wäscht, geht es auch schnell wieder runter, kann ich die Schale abziehen. Also es ist wirklich sind die ersten 2 Millimeter der Schale gehen ganz einfach runter. Also immer mit Schale garen und dann kann ich es entweder den ersten Teil mit dem Messer anfangen abzuziehen oder halt tatsächlich manchmal durch rausdrücken mit den Händen, lässt sie sich super, super einfach schälen. Also wer das machen möchte und sie dann hinterher braucht für seinen Heringssalat oder zum Einlegen oder für die Suppe oder für den schönen Salat.
Lapskaus.
Oder für Lapskaus.
Wer es mag.
Also schon jetzt steht ja mal eins fest. Nee, vorab die Frage, das kommt alles aus Deutschland, ne?
Das, was wir hier haben, kommt alles aus Deutschland. Also bei Rote Beete ist es tatsächlich so, das importieren wir auch so gut wie nie. Also da haben wir immer welche da, vielleicht mal vom Holländer, aber im Prinzip reicht das Lagergemüse so lange aus, bis das erste Frische wieder kommt. Bei Möhren hatte ich schon gesagt, aber auch Pastinake, Wurzelpetersilie, das sind alles Produkte, die importieren wir überhaupt nicht. Da reicht die deutsche Produktion aus für das, was wir brauchen. Und wenn es dann halt mal 6 Wochen, 8 Wochen lang die Produkte nicht gibt, dann ist der, also zumindest der Biokonsument, da auch nicht böse.
Was ich damit sagen will, es gibt so viel Vielfalt bei diesem Wintergemüse. Nebenbei bemerkt, es fängt gerade an richtig zu schneien. Bei diesem Wintergemüse, dass man gar nicht großartig auf andere Regionen, andere Länder zurückgreifen muss.
Nein, das ist überhaupt nicht notwendig im Moment.
So viele tolle Möglichkeiten hier. Ne? Haben wir noch? Ach, das. Wir haben noch was.
Wir haben noch Topinambur, ja.
Ist
benannt
was?
Nach dem Indianerstamm der Topinambus. Lag nahe jetzt, oder?
Nein, das stimmt nicht.
Doch.
Geht so, Topinambur.
Klingt albern, okay. Ist es aber nicht.
Und das ist.
Das ist eine Wurzelverdickung, eine Speicherknolle. Das ist eine Art Sonnenblume.
Das ist das hier, ne?
Das ist das da, genau. Da ist es im rohen Zustand. Und da vorne liegt es zwischen der Möhre und der gelbe Beete. Sieht aus wie eine Speicherknolle, ne? So ein bisschen. Wie dicker Ingwer.
So, wie, ja. Sieht aus wie ein Teil eines sehr groß gewordenen Ingwers.
Ja. Kann man auch prima im Garten ziehen, sollte man aber vielleicht in Töpfen tun, weil verbreitet sich der sehr, sehr stark.
Also okay.
Das kriegt man dann schlecht wieder raus aus dem Garten, wenn man nicht aufpasst. Wenn man es 1-2 Jahre zu lange stehen lässt, verbreitet sich das sehr, sehr schön. Ist eine feine Blume mit einem sehr, sehr langen Stiel.
Ach, das habe ich mir eben angeguckt. Das fand ich auch sehr hübsch.
Ja, ist wirklich sehr hübsch. Was macht das so besonders? Die Pflanze, die Topinambur-Knolle, enthält sehr viel Inulin.
Was ist das, was ich da schmecke?
Das müsste dieses Süßliche sein, das Inulin sein.
Ich würde sagen, das kommt aus der asiatischen Küche oder sowas. Da wird das
So fühlt sich
du das. Du hast, ja, vom Geschmack her ist es so ein bisschen wie oder jetzt gerade, oder vom nicht vom Geschmack, vom Biss her, so ein bisschen wie Daikon, dieser Rettich, ne, hier der Japan-Rettich.
Ja.
Denn der hast, ist halt die Konsistenz ist ziemlich fest, wenn man es wenn man sich anguckt, du schneidest es ja gerade auf. Innen drin ist das so weißlich opak, nennt sich das. Opak, also durchscheinend.
Sieht aus wie?
Genau, wie weiße Ananas, kann man es vielleicht am besten. Wer das Ananasfleisch kennt, das ist auch so ein bisschen durchscheinend.
Mhm. Ich hätte eher gesagt Kokosnuss.
Also, ja, für Kokosnuss sicherlich das Weiß, aber es ist schon ist ein bisschen eher glasig, ist auch der falsche Ausdruck, also durchscheinend. So. Mhm. Es ist ein bisschen, was kann ich damit machen? Alles, was ich mit einer Kartoffel auch machen kann. Und ich kann es sogar roh essen. Das macht ihr ja gerade beide.
Das wäre auch gemein gewesen, hättest du uns gesagt, nein, das geht nicht.
Und also wir beide tatsächlich so. vom Obstsalat bis zur Suppe, bis zum Brei, als Brat, Topinambur, als gedünsteten Topinambur in allem mit drin. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges und ja, sehr, sehr nahrhaftes, eine sehr nahrhafte Knolle. Und mit dem Inulingehalt für Diabetiker halt sehr gut geeignet.
Ist das auch besser, wenn man sie dünstet, um an die Inhaltsstoffe oder dass die Inhaltsstoffe gelöst werden? Weil ich muss sagen, das ist jetzt das erste Wurzelgemüse, wo es mir roh besser schmeckt als angedünstet.
Oh, die Möhre auch. Die war auch so schön das, knackig.
Ja, gut. Da muss ich intervenieren. Also da bin ich.
Gar nicht. Okay.
Da bin ich bei vielen Sachen nicht dabei. Nee, also viele Sachen esse ich roh mindestens so gerne wie gedünstet.
Mhm. Also das finde ich spannend. Das werde ich mir so mal kaufen.
Dann haben wir auf unserem umfangreichen Tisch hier vorne noch die Steckrübe liegen. Eine Variante, die sehr intensiv ist im Geschmack. Auch vom Geruch her kann man deutlich die Verwandtschaft zum Kohl erkennen. Was die Steckrübe halt von den Inhaltsstoffen auszeichnet, sind halt das, was du jetzt mit Uiuiui wahrscheinlich
Radieschen.
Meinst. Radieschen. Das Senföle. Ne?
Genau.
Senföle, Schwefelölverbindungen, die machen es ganz, ganz intensiv als intensives Gemüse. Früher war das mal wirklich ein arme Leute-Essen oder eine Zeit lang auch als Viehfutter verschrien, verpönt. Mhm. Bei meiner Oma ist sowas nie auf den Tisch gekommen. Die hat wahrscheinlich noch Albträume aus ihrer frühen Jugendzeit von Steckrüben gehabt. Es gab mal eine Zeit lang, da wurde alles aus Steckrübe gemacht. Der berühmte Steckrübenwinter 1916, 1917. Das ist jetzt gute 100 Jahre her. Aber der wirkt halt immer noch nach auf den schlechten Ruf der Steckrübe. Damals während des Ersten Weltkriegs gab es eine Missernte bei Kartoffeln. Und natürlich die Kriegsfolgen führte dazu, dass eine Nahrungsmittelknappheit da war und aus Steckrüben eine ganze Menge gemacht wurde. Also da gab es so Sprichworte, morgens Steckrübe, mittags Steckrübe, abends Steckrübe, also von Marmelade bis zu Kaffee, Suppe, Schnitzel, alles wurde aus Steckrüben gemacht. Da hat man halt eine ganze Menge draus gemacht und da kommt der schlechte Ruf eigentlich auch her. Dann war es wirklich jahrelang vom Teller verschwunden. Also auch während der Wirtschaftswunderzeiten hat niemand daran gedacht, also Steckrüben, also wirklich nur. Wenn man auf dem Land gewohnt hat und jemand in der Familie hatte, der es gerne gegessen hat, dann gab es das ab und zu mal. Also jetzt auch in der Spitzenküche wiederentdeckt. Mhm. Ganz, ganz intensives Aroma. Gekonnt, kombiniert ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und selbst eine einfache Steckrübensuppe kann jeder mal ausprobieren zu Hause. Das ist auch was wirklich, das ist günstig, das ist regional, das ist nichts Neues. Das ist jetzt für den Winter einfach mal eine Versuchung wert.
Haben wir noch was vergessen?
Ja, gerade für die Jahreszeit, die noch nicht begonnen hat, also nach der dritten Jahreszeit, die Jahreszeit, wenn es dann mit der Fastenzeit wieder losgeht, eines der kalorienärmsten Gemüse, die wir haben, mit über 80% Wasseranteil, die Steckrübe. Also für die Fastenzeit auch hervorragend geeignet.
Das kommt jetzt direkt
und gesund
bei mir auf den Tisch.
Ja, ganz wunderbar.
Ja, dann schönen Dank für die Einladung.
Vielen, vielen Dank. Es war sehr lecker, Martin. Könntest du das nächste Mal wieder solche Sachen mitbringen? Vielleicht mal bei Exoten?
Ich muss echt sagen, ich bin satt.
Wenn ihr noch was wissen wollt zum Thema Möhren zum Beispiel oder sonstige Ideen habt, schreibt uns eine Mail an podcast@bioladen.de. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Bio-Großhandels Weiling, Bio-Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.